warum ist meine Spaghetti-Soße so komisch? Hab mir letztens eine Spaghetti-Soße gemacht, leichte Bolognese, und irgendwie ist die Soße so weggegangen. Also, das war fast nur noch Hackfleisch. Bisschen Soße, aber nicht so viel, wenn ihr wusstet, was ich meine. Ich möchte die Soße nicht zu flüssig haben und auch nicht zu dickflüssig. Was könnte das Problem sein?
Ich verstehe. Dass deine Soße einerseits zu dick war und andererseits zu viel Fleisch enthielt. Da musst du beim nächsten Mal etwas mehr Flüssigkeit hinzufügen und eventuell auch weniger Fleisch verwenden. Probiere da einfach mal rum. Auf den Deckel, Folge 009.
Auf den Deckel.
Hallo.
Hi.
Hey. Lang ist's her, wir sind wieder da, mitten in Corona oder auch schon fast vorbei. In Neuseeland ist es jedenfalls so.
Dazu später vielleicht mehr, oder?
Eventuell. Ja, vorher noch über unsere, ein bisschen was zu unserem eigentlichen Thema. Wie lautet das?
Karl Josef Wilhelm Florestan Gero Crescentius Fürst von Urach.
Wer kennt ihn nicht?
Also ich kannte ihn nicht. Kanntest du ihn vorher?
Ich kannte ihn auch nicht.
Er sieht ein bisschen hipstermäßig aus,
oder? Ich habe ein bisschen so getan, als ob ich ihn kennen würde bei der letzten Folge, glaube ich. Aber ich kenne ihn eigentlich gar nicht.
Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, so richtig. Ja.
Es ist ja auch schon sau lange her.
Ja.
Es war einfach so am Anfang von Corona noch.
Ja.
Und jetzt sind wir schon am Ende von Corona.
Ja, in Neuseeland zumindest.
Ja, jetzt rechnet man auch übrigens nicht mehr mit Monaten oder mit Jahren, sondern mit Coronas.
Coronaten, dachte ich.
Okay. Genau.
Ja, wir haben uns auch überlegt, ändern wir was am Konzept von Auf den Deckel? So, vielleicht hier, da, irgendwie coole Ideen, ein bisschen gebrainstormt und so. Und am Ende haben wir gedacht, nee, wir lassen einfach alles so, wie es vorher war. Und deshalb kriegt ihr jetzt Auf den Deckel pur.
Dum, dum, dum.
Dum, dum, dum. Karl Josef Wilhelm Florestan Gero Crescentius Fürst von Urach. Geboren am 15. Februar 1865 in Ulm.
1865, was ist da noch so passiert? Was war das für eine Zeit?
Das war die Zeit der Industrialisierung. Da hatten wir schon mal eine Auf-den-Deckel-Folge zu.
Hatten wir schon mal. Weißt du auch noch, worum es da ging?
Es ging um die Weltausstellung. Nee, ich
weiß es nicht. Es ging um Josef...
Reingruber.
Reingruber. Genau.
Den kennt ihr noch.
Auf-den-Deckel-Fans erinnern sich.
Richtig,
genau. Du nicht.
Ich nicht.
Du erinnerst dich nur an das doofe Glasdach von dieser doofen Ausstellung.
Ja, das war mega langweilig, aber gut, egal.
Nee.
Was hat denn unser Karl Crescentius so gemacht? Weißt du das?
Der hat Abitur gemacht?
Abitur hat er gemacht, nämlich 1883, richtig.
Ja, echt
mega krass. Geil. Und der war
hat
ja
in München studiert.
Ah, Metaphysik, Philosophie und Geschichte.
Philosophie wusste ich sogar noch.
Ja.
Und ich weiß sogar, dass sein Dozent der spätere Ministerpräsident war.
Mhm.
Und dann habe ich mir so Gedanken gemacht, krass, stell dir mal vor, dein Dozent wird einfach später Ministerpräsident. Oder andersherum, stell dir mal vor, Söder ist dein Dozent.
Denn Södent.
Dein Student, oh Gott. Ja, also ich denke mal, das ist aber nicht, das sind nicht alles die Sachen, weshalb er jetzt einen eigenen Wikipedia-Artikel hat. Also so viel haben wir auch schon geleistet.
Stimmt. Was kommt da noch dazu? Er hat Metaphysik, Philosophie und Geschichte studiert, aber eben auch Staatswissenschaften bei dem besagten Dozenten, der später auch Ministerpräsident wurde. Ich erinnere
aber
mich an,
war
seinen,
das.
An seinen also, Namen nicht ja. mehr, aber es ist tatsächlich so, dass er dort, also sein Dozent war auch einer der ersten Volkskundler. Ja. Die sind also rumgefahren und haben sich irgendwelche Naturvölker oder Urvölker oder wie man auch immer die Leute genannt hat, also die Leute, die halt auf irgendwelchen Inseln wohnen und relativ wenig bisher mit Industrialisierung und so am Hut hatten, halt anzuschauen und zu gucken, was machen die denn eigentlich so? So, gibt's ja auch heute noch, aber ja, da hat er auf jeden Fall Bock drauf gehabt und hat es auch bei ihm gelernt.
Aber weshalb er ja vor allem bekannt ist, ist ja, weil er ein Adeliger war.
Oder? Ja, doch, stimmt. Das ist nämlich auch tatsächlich ganz interessant, oder interessant, natürlich immer relativ auf den Deckelland. Er war ja Fürst von Urach, das heißt, er war tatsächlich ein Adeliger und deshalb konnte er studieren, Ja, das ist ja schon mal die erste Voraussetzung, ne? Er hatte natürlich das nötige Geld, um zu studieren an der altehrwürdigen Ludwig-Maximilians-Universität zu München, ja. Aus Stuttgart gekommen, der Schwab nach München, so, da hat es angefangen. Und seit seinem Abiturjahr, ja, also 1883, war er Sekondleutnant à la suite des 19. Ulan-Regiments. Das sagt jetzt dem geneigten...
Der zweite Leutnant aus der Suite?
Das war im preußischen Heer ganz normal, ja, denn die Adligen hatten dort einen besonderen Stand und konnten sich sozusagen, wurden diesen Regimentern zugeteilt, aber sie mussten ja studieren, ja, und deshalb hat man sozusagen gesagt, ja, ihr seid zwar Teil des Regiments, aber ihr seid halt à la suite, das heißt sozusagen, ihr habt keine Funktion, also ihr macht, müsst nichts machen, seid zwar im Militär, aber ihr müsst nichts machen.
Ah, okay.
Ja, das war total wichtig. Halt. Dann konnte er über sagen, ja, ich bin beim Militär, ich bin Sekondleutnant irgendwie. Alles gut. So.
Das hat man dann so genuschelt.
Ja, genau, so rausgenuschelt. Alles gut. Genau, irgendwelche Adligen wurden da eben alles gut gesetzt. Und richtig los ging es dann bei ihm erst nach dem Studium. Da ging er nämlich zum Militär. Der kleine Karl Crescentius konnte sich dann austoben irgendwie im Militär.
Aber können wir ihn nicht einfach Karl Josef nennen? Er ist doch eigentlich Karl Josef von Urach, oder?
Aber Karl Crescentius ist doch ein cooler Name.
Crescentius.
So ein Doppelname
halt. Ja, Karl
K. C, muss man sagen. Ach so. Ja, mit C wird es geschrieben. Okay. Ja, leider. Aber Karl Crescentius durfte sich austoben und ich weiß nicht ganz genau, wie viele Monate es waren, aber es hat nicht lange gedauert, dann ist er aus dem Militär wieder ausgeschieden. Wahrscheinlich, weil er Bauchweh hatte oder so halt. Einfach so. Genau, dann hat er sich seiner Leidenschaft gewidmet und zwar Hashtag Travel.
Travel?
Travel.
War er in Australien?
Mhm.
Ja, war er in den USA?
Auf jeden Fall.
War er zufällig auch in Griechenland?
Er war auf jeden Fall auf dem Balkan ziemlich viel unterwegs.
Er war auch in Griechenland.
Er sich immer aus.
Er war komplett im Osmanischen Reich.
Das stimmt. Und ja. Hat auch Indianerstämme am Oberlauf des Amazonas
beobachtet. Und in Ägypten war er, glaube ich, auch.
Genau, und da hatte er sogar, in Kairo hatte er sogar Immobilien. Ja?
Die er dann verkauft hat.
Das weiß ich nicht. Das ging aus dem Wikipedia-Artikel nicht hervor.
Doch.
Oder vielleicht habe ich nicht genug gelesen. Aber.
Und er war so begeistert vom Osmanischen Reich, dass er Persisch, Türkisch und Arabisch gelernt hat.
Genau, richtig. Und diese Sprachen konnte er dann und hat sich dann ziemlich viel erhandelt dort. Nach Gutsherrenart vielleicht sogar, ich weiß es jetzt nicht, das ist eine Spekulation. Auf jeden Fall hat er sich viel erhandelt und hat es dann in seinen, beziehungsweise hat er ja sau viel Kohle wahrscheinlich einfach gehabt, ne? Und hat es dann halt, diese ganzen Reichtümer hat er dann alle irgendwie genommen und in sein Palais in der Neckarstraße in Stuttgart reingebaut. Und da hat er so sämtliche...
So Orientteppiche
und sowas, Orientteppiche, ne? Und so solche Räume quasi geschaffen, die teilweise auch eine Attraktion waren für die Leute. Genau.
So Statuen und Altare, glaube ich, auch noch irgendwie so.
Richtig, also Teppiche, so. Kacheln, Schnitzereien, sowas, ne?
Ja.
Das ist auf jeden Fall so viele edle Sachen. Und hatte eben auch bei der Expedition nach Spitzbergen mitgemacht und auch eben Indianerstämme beobachtet am Amazonas. Gut, Ethnologie ist natürlich auch heutzutage noch ein Studienfach, das man studieren kann. Die haben natürlich auch ganz andere Paradigmen und heutzutage eine ganz andere Herangehensweise, Philosophie, Meta-Theorie von Ethnologie. Das ist natürlich was ganz anderes als früher. Früher war das mehr so, fast schon voyeuristisch. Und bei Karl Crescentius hat sich das natürlich auch so geäußert, dass er auch zwischendurch Präsident des Baden-Württembergischen Landesvereins der deutschen Kolonialgesellschaft war. Und die deutsche Kolonialgesellschaft, die hat dieses ganze volkskundliche Zeug so ein bisschen auch als Vehikel benutzt, um die Landnahme und so in Afrika und im Pazifik in den deutschen Kolonien oder in sämtlichen Kolonien halt zu legitimieren. Ein paar letzte Worte zu Karl Crescentius, Fürst von Urach noch, und zwar...
Letzte Worte, wir sind doch erst bei Minute.
Ja, aber wir wissen beide, dass wir jetzt nicht eine Stunde lang über Karl Crescentius von Fürst von Urach reden werden.
Alles klar. Also,
das ist klar und das sollte auch unseren Hörern klar sein und Hörerinnen auch. Mhm. Bis 1925 hat er da in seinem Palais rumgehangen und hat noch ein paar Reisen gemacht und war nochmal in Kairo und bla bla bla. Und dann ist er gestorben, 1925.
In Stuttgart.
In Stuttgart, in seinem Palais. Ich weiß nicht, ob er in seinem Palais gestorben ist, aber auf jeden Fall in Stuttgart, genau. Und wenn ihr mal seinem Leichnam gedenken wollt.
Ist in der katholischen Kirche in?
Ja, die Schlosskirche Ludwigsburg, genau, richtig. Also Ludwigsburg ist so ein Vorort von Stuttgart sozusagen. Und da liegt er in der Gruft drin. Und da könnt ihr gerne mal vorbeischauen und mal auf den Deckel Sticker da lassen. Übrigens noch ganz kurzer Fakt zu diesem Palais. Das
also war irgendwie früher, so ein besonderes Dach, oder?
Nee, es hat tatsächlich ein ganz normales Dach. Aber das Dach war auf jeden Fall nicht stark genug, um die Bomben abzuhalten, die im Zweiten Weltkrieg auf Stuttgart geworfen wurden, unter anderem. Deshalb ist es 1944 zerstört und ausgebrannt. Diese tollen Räume, die Karl Crescentius, Fürst von Urach, dort angelegt hat, mit seinen tollen Orientteppichen und so weiter und so fort. Ein Teil hat er tatsächlich in eine Staatssammlung gegeben, glaube ich. Staatssammlung oder irgendein Museum.
Ja, ein Museum in Linden.
Auch irgendwo da in Schwaben irgendwo. Und genau, aber das, was in seinem Häuschen da war, in seinem Palais, das wurde leider zerstört auch. Vieles.
Tja.
Schade. Naja. Karl Crescentius, Fürst von Urach, war zu seinen Lebzeiten ja Präsident der baden-württembergischen Landesgruppe der Deutschen Kolonialgesellschaft. Und jetzt frage ich mich, die Deutsche Kolonialgesellschaft? Ja, die Deutsche Kolonialgesellschaft waren nette Leute. Die haben sich dafür stark gemacht, dass mehr deutsche Kolonien an den Start kommen. Ich meine, Deutschland hatte 14 Kolonien, viele in Afrika, aber viele auch so in pazifischen Inseln. Aber 14 Kolonien, ja, man kann eigentlich nie genug Kolonien haben. So, das hat man sich damals auf jeden Fall gedacht. Kolonien, mega cool. Karl Crescentius hat sich übrigens dafür ausgesprochen, auch für deutsche Kolonien in Palästina. Es gibt zwar irgendwie keinen logischen Grund, aber wenn sich das...
Nice to have.
Wenn Karl Crescentius sich mit seinen Ideen durchgesetzt hätte, dann hätten wir ihn heute irgendwie in einem Nahostkonflikt, wo auch irgendwelche deutschen Siedler beteiligt sind. Ja, oder, ja, aber nice to have, auf jeden Fall das Heilige Land. auf jeden Fall ein komischer
wer
Verein.
Wer will das schon?
Ja, wer will das schon? Aber ein komischer Verein, schön föderal eben so mit Landesgruppen und so und Ortsverein und so weiter. Und die haben auch ein ganz witziges Logo gehabt, also sah auf jeden Fall richtig progressiv aus, auch zur damaligen Zeit.
Das ist eine Palme?
Ja. Also das sind quasi Frakturbuchstaben, drei Frakturbuchstaben.
DKG.
Also Deutsche Kolonialgesellschaft. Und dahinter ist zentriert eine Palme. Und alles ist umschlossen von einem schwarzen Kreis, alles in schwarz-weiß. Ziemlich smooth.
keine Farbdrucker hatten.
Ja, aber die Palme ist auch ganz gerade. Das deutet sozusagen schon mal an, wenn die Deutschen jetzt in die Kolonien kommen, dann machen die ganz gerade Palmen.
Ja, die ist komplett symmetrisch, aber genau. Die hat auch keine Kokosnüsse.
Doch, so drei. Da sind so drei in der Mitte.
Echt?
Ja, doch.
Ach so.
Das hat so ein bisschen was von deutsche Kokosnüsse im Supermarkt. Also du gehst so durch den Supermarkt, so schön über die leicht erhöhten und erniedrigten Stufen oder Steine, die es da so gibt, ne? Oder diese Platten, die Bodenplatten, die sie ja extra machen, damit man denkt, man wäre auf dem Markt, ne?
Mhm.
Wie ja unsere Investigativreporterin Katrin Braun mal rausgefunden hat. Dann kommt man da vorbei und schaut so, Ananas, Avocado, Kokosnüsse, zack, Ursprung Deutschland. Also Deutsch-Samoa oder so. Das, also für die Zölle und so, ganz interessant. Interessantes Geschäftsmodell, aber vielleicht ist es einfach besser so, dass es in Deutschland keine Kokosnüsse gibt.
Ja.
Ja, damals war das auf jeden Fall gar nicht so weit her. Auch dank der tollen Arbeit der deutschen Kolonialgesellschaft, weil die haben mich ordentlich gepusht, ja, und haben in der Politik und in der Gesellschaft sozusagen gesagt, wir brauchen mehr Kolonien, weil ich meine, also man kann da schöne Sachen machen, wir kriegen Waren und so und wir gucken uns die Völker an und wir entdecken die Welt, kann man ja auch immer so ein bisschen verkaufen, aber natürlich kann man auch immer sagen, ja, die anderen machen es ja auch, die Engländer, die machen das auch und hier die Franzosen machen das auch und die Spanier machen das auch und so und wenn wir da, und die Portugiesen, ja, die Portugiesen. Die,
alle haben es gemacht.
Alle haben es einfach gemacht, also die es konnten, ne? So die Holländer auch.
Das ist wie mit dem Doping.
Bisschen wie mit dem Doping.
Haben auch alle Sportler gemacht.
Atomwaffen versuchen auch irgendwie alle zu kriegen. Aber gut, ist halt auch irgendwie ein bisschen eine Ausrede, weil die hatten auch einfach Bock, irgendwie irgendwelche Völker zu unterjochen. Ne?
Ja, wenn alle aus dem Fenster springen, wie Mama schon gesagt hat.
Dann springst du halt auch aus dem Fenster, ne? Klar. 14 Kolonien hatte das Deutsche Reich zu seiner Hochzeit. In Afrika waren das Togo.
Namibia.
Kamerun. Ruanda, Burundi und Tansania.
Ja.
Ja, genau. Und die letzten drei nannten sie, also Tansania, Ruanda und Burundi, dann nannten sie Deutsch-Ostafrika. Deutsch-Ostafrika. Ein paar kleine Inseln im Pazifik hatten sie auch noch, also Mikronesien und die Marshallinseln zum Beispiel und so. Und Samoa, das ein paar Kilometer, ein paar hundert Kilometer vor Australien liegt. Und da in der Ecke ist auch Papua-Neuguinea, ja, Ozeanien. Ja.
Warte
Und
mal, Papua, ach so,
ja,
ja,
also
klar.
ich kenne mich da nicht so gut aus, aber ich glaube, das
Da
ist
bei
da so ein
Neuseeland
bisschen,
ums Eck.
ja, so ist so nördlich, also Papua-Neuguinea ist so nordöstlich von Australien, glaube ich so. Und da gibt es heute noch Leute, die ein Krioldeutsch sprechen, die einzige Kreolsprache, die vom Deutschen abstammt sozusagen. Und das klingt ungefähr so.
Meine Mutter war ein, ihr Name war Anna Nagel, sie war ein halb Weiße. Und mein Vater war ein halber Chinese, schwarz und weiß. Und mein Vater war schwarz und was? Gelb. So.
Okay.
Aber wird immer gesprochen Deutsch zu Hause. Aber ich bin traurig, alle meine Kinder sprechen nicht unser Deutsch. Okay, ein Foto von unserer Familie.
Ja.
Unser deutscher
Unsere
Kreol,
deutsche
ja.
Familie.
Ja. Und dann ein Tropfen. Wir alle bis durstig.
Das Video ist übrigens vom Bayerischen Rundfunk von also von 2013 oder so oder 16. 2016. Ich weiß nicht ganz genau. Wir verlinken es auf jeden Fall in den Shownotes.
Wie
Da
immer.
haben immer, wie immer, genau, und dieser Typ, der da vorkommt, ist ein Forscher, ich glaube an Augsburg oder so forscht der, Sprachwissenschaftler, Peter Meitz heißt der, mit einem Apostroph auf dem ersten E bei Peter, also Peter, Peter.
Peter.
Peter Meitz. Und Sigvard Lindenfelser, die haben das zusammen erforscht und in einem Artikel für ein Sammelband einen schönen Beispielsatz kreiert. Und zwar, erste Kartoffel anschälen. Er ist die Kartoffel anschälen.
Er ist Kartoffel anschälen.
Ja, so funktioniert diese Grammatik. Also, er ist die Kartoffel anschälen.
Also er ist der Kartoffelschäler.
Nee, er schält die Kartoffel.
Ach so.
Ja.
Er ist der Kartoffel anschälen.
Das ist alles ganz witzig, aber wie man auch in dem Video gehört hat, ist es halt, ja, sind es halt so ältere Damen, die das halt irgendwie ganz lustig finden, diese Sprache zu sprechen. Unser Deutsch nennt sich das, also nennen die ihre eigene Sprache, also unser Deutsch als ein Wort. Das erinnert mich so ein bisschen an Keinohrhasen oder so. Die Nachkommen von diesen älteren Damen, die wollten damit offensichtlich nichts mehr zu tun haben und sind alle ausgewandert nach Australien. Ja. Naja, jetzt kann man sich auf jeden Fall fragen, wofür braucht man jetzt Kolonien als deutsches Reich? Vielleicht nicht hauptsächlich, weil man jetzt irgendwie so ein Herrenmensch ist und irgendwie das der Welt auch zeigen will. Vielleicht nicht hauptsächlich, vielleicht ist das nicht die hauptsächliche Intention, aber man will zumindest, naja, man wollte die feinen Südfrüchte haben. Ja, die Südfrüchte haben, die kolonial waren, verkaufen und man wollte
Ja,
sich
Zoll. Zoll war
Zoll.
wahrscheinlich in allererster Linie ein Grund, oder? Dass sie nichts verzollen mussten, dass sie so die Orientteppiche ohne Ende nach Hause bringen konnten und
Beziehungsweise, die haben
so.
ja auch dort die ganze Produktion nie aufgebaut, die industrielle. Ne? Die kam ja
Ja.
voll industrialisiert auf diese Inseln teilweise raus. Ich meine, da war natürlich, man darf sich das ja nicht so vorstellen, als wäre da keine Zivilisation gewesen. So haben die das natürlich immer, so haben die das natürlich immer versucht darzustellen, dass da die Unga-Bunga-Menschen irgendwie hin und her laufen und halt nichts irgendwie auf die Reihe kriegen. Und jetzt kommt der deutsche Herrenmensch und baut da irgendwelche Farmen auf und beutet das Land halt aus und die Bevölkerung natürlich auch. Also ich meine, die haben ja den Leuten keine Wahl gelassen, so. Aber Fakt ist, man wollte die feinen Südfrüchte verkaufen, man wollte Kolonialwaren handeln, man wollte sich vor allem auch eine schöne Zeit machen vor Ort. Also die paar Leute, die quasi privilegiert waren, dann dort sich irgendwelche Sklaven zu halten, irgendwelche Produktionen da aufzubauen und so, die haben dort eine schöne Zeit gehabt unter Umständen.
Elemani. Bana. Kollega Chemisen Bani. Dio.
Sehen Sie, ich verstehe auch von Kiswahili.
Wieso denn?
Ja, Sie haben eben gesagt, bring das Tischchen in das Haus.
Lauser. Weißt du, Klicks, wenn man bedenkt, dass hier vor 5 Jahren noch tiefer Urwald stand Und wir trinken heute schon unseren eigenen Kaffee. Dann können wir wohl stolz sein drauf, meinst nicht?
Doch, doch, Herr Herloff, das können wir.
Das ist aus einem hervorragenden Film von 1934 übrigens. Ne? Und da kommen wir gleich noch zu. Und man wollte auch Schiffe bauen. Also die Frage, warum man kolonialisiert, ja. Man wollte auch Schiffe bauen. Der Deutsche Flottenverein war tatsächlich auch ein wichtiger Verein zu dieser Zeit.
Der muss ja die ganzen Orientteppiche nach Deutschland bringen.
Man braucht ja, genau, man braucht ja irgendwelche Schiffe, die von A nach B fahren und die ganzen Kolonialwaren liefern, die schönen Südfrüchte und Kacheln und sonst was, was man da so findet. Dazu braucht man natürlich viele Schiffe und der Deutsche Flottenverein hat mit dem Kolonialgesellschaft gemeinsame Sache gemacht und ordentlich abgecashed. Ja, viele Aufträge bekommen. Genau. Im Grunde, was man auf solchen Inseln machen will, ist ja klar, abholzen, rumgraben, grinden sozusagen. Ja, so ein bisschen wie bei Minecraft, wenn man so mit so einer Pickaxe rumläuft und alles ausgräbst. Ich meine, da fragt dann ja auch keiner, ob das eigentlich jetzt dein Land ist, ja, dass du da jetzt abgräbst. Aber ja, Karl Crescentius hat ja vielleicht an der Uni auch Rousseau gelesen, Jean-Jacques. Jean-Jacques Rousseau soll in der Art sowas geschrieben haben. Der Erste, der ein Stück Land mit einem Zaun umgab und auf den Gedanken kam zu sagen, dies gehört mir, und der Leute fand, die einfältig genug waren, ihm zu glauben, war der eigentliche Begründer der bürgerlichen Gesellschaft. Wie viele Verbrechen, Kriege, Morde, wie viel Elend und wie viel Schrecken wäre dem Menschengeschlecht erspart geblieben, Geschlecht, wenn jemand die Pfähle ausgerissen und seinen Mitmenschen zugerufen hätte, hütet euch, dem Betrüger Glauben zu schenken, ihr seid verloren, wenn ihr vergesst, dass zwar die Früchte allen, aber die Erde niemandem gehört. Bullshit. Denn wenn sich jemand dafür stark gemacht hätte, das Eigentumsrecht der Leute zu schützen, die in diesen exotischen Paradiesen vor den Deutschis rumgehangen haben, dann wäre denen vielleicht einiges erspart geblieben. Ja? Klar, ich meine, man kann sich ja fragen, wie haben denn die Deutschis da irgendwie ihre Ansprüche durchgesetzt? Ich meine, die hatten ja anscheinend irgendwelche Ansprüche, es gab viele Expeditionen. Wie haben die denn das durchgesetzt? Sind die da immer hingegangen, haben denen die Kanone ans Ohr gehalten und haben dann gesagt, ey, los, macht jetzt, dass das unser Land wird, ja. Nicht immer, sondern sie haben tatsächlich, sind teilweise einfach auch durch den Urwald gerannt mit ihren Macheten und haben halt irgendwelche Stammesfürsten gefunden und haben dann halt denen irgendwelche Verträge hingehalten und haben gesagt, ja, unterschreibt es jetzt und dann ist das unser Land. Diese ganzen Expeditionen hatten auch noch schwerreiche Supporter, ne? Also man muss sagen, zum Beispiel Friedrich Krupp, ja, war einer von ihnen, das ist der Opa von dem bekannten Alfred, Jodokus Krupp. Der hat 100.000 Mark damals gespendet für eine Expedition in Somalia. Und zwar haben die dort die Küstenstadt ein, die heute Bur Gabo heißt, die sie dann Hohenzollernhafen genannt haben. Ganz zum Ärger Bismarcks, der das nicht so toll fand. Naja, und als es zwischendurch in Sansibar mal brenzlig wurde, ja, da haben die Deutschis nämlich Kreuzergeschwader geschickt. Ja? Also Kreuzer waren halt irgendwelche fetten Kriegsschiffe. Und das war ja dank Kolonialgesellschaft und Flottenverein prächtig ausgebaut, also die ganze Marine in Deutschland, also Deutschen Reich. Man sollte es immer vielleicht ein bisschen unterscheiden, Deutschland und Deutsches Reich, aber gut, weil das Deutsche Reich umfasst zum Beispiel auch Danzig, die alte Stadt, wie ich gelesen habe. Und dann haben sie auf jeden Fall 15...
Oder Königsberg.
Königsberg, ja. Und die haben 15 fette Kriegsschiffe geschickt, die dann plötzlich vom Hafen aufgetaucht sind in dieser somalischen Küstenstadt, haben die Kanonen auf den Sultanspalast gerichtet und haben gesagt, zack, fertig, unser Land. Ja. Und dann durften die Deutschen dann auch noch den Hafen benutzen. War super. Nice Deals haben sie auf jeden Fall gemacht und haben dann zum Beispiel auch einen Deal dann später gemacht mit dem Sultan und haben gesagt, Sultan, wir haben hier so einen Vertrag für dich, da steht, wir machen jetzt einfach alles in deinem Land und du kriegst eine Pacht dann für dein Land quasi. So. Also wir machen jetzt alles, wir bestimmen quasi alles und so und kriegst halt jährlich so Geld ausgezahlt. Ja, und da hat der Sultan, blieb ihm nichts anderes übrig, weil ich meine 14 Kriegsschiffe vorm Hafen und so, hast du halt keinen Bock mehr drauf. Und dann hat er gesagt, okay, verkaufe ich mein Land. Kein Ding. Die von dieser Kolonialgesellschaft der Deutschen, ja, das war übrigens eine Kommanditgesellschaft, also tatsächlich ein Handelsunternehmen sozusagen, Die haben dann ihre Fahnen gehisst. Die haben eine extra schöne, hübsche Flagge gemacht. Ich habe vorhin gelesen, wie sie heißt, aber das war sowas, so eine schöne Flagge irgendwie in Schwarz, Weiß und Rot halt, ne? Also den Reichsfarben. Haben sie schön gebastelt und gehisst und naja, die Leute haben sich dann aufgelehnt. Ja, also die Bürger, weil die waren natürlich empört, was da abgeht. Ne? So, was geht ab? Da kommen irgendwelche Deutschis an, kommen irgendwie Kriegsschiffe und zwingen den Sultan, irgendwelche Verträge zu unterschreiben, dass sie jetzt einfach alles managen. Jetzt
gehören wir denen.
Ja, genau. Wir gehören denen jetzt einfach, genau. Dann haben die Deutschis versucht, das alles schön niederzumetzeln. Dann haben sich irgendwie die Briten eingemischt und die haben sich dann am Ende alles gekreilt. Also waren es am Ende britische Kolonien, ob das jetzt besser war, weiß ich jetzt auch nicht. Aber naja, jedenfalls kam dann der Erste Weltkrieg und nach dem Ersten Weltkrieg, das wissen wir ja alle, hat Deutschland seine Kolonien verloren. Schade, Marmelade.
Ja, da waren Prekose in der Hose.
Ja, da waren einige ziemlich angepisst. Ja. Die hatten sich so schön ausgemalt und eben auch ziemlich viel Kohle investiert. Ja.
Es ging vor allem tatsächlich um die Sonne. Ne? Hm. Das war echt ein Riesenfaktor, ja. Auch, ne? Dass die einfach so ein Place haben, wo sie immer hin können und Sonne tanken und Urlaub machen. Das war wohl echt ein großer Faktor, dass die einfach ein bisschen an der Sonne chillen wollten. Und dafür haben die mal eben so ein paar Menschen, ein paar Tausend, Hunderttausend.
Unterjocht.
Ja.
Ich meine, das war ja auch so eine Sehnsuchts- Geschichte, ne? Also ich meine, es gab ja dann so eben auch, als die ersten Filme aufkamen und so, das wurde ja dann schon auch ein bisschen gefeiert. Es gab ja auch dieses schreckliche Lied, was wir vorhin auch kurz angehört haben. So, hurra, wir sind auf Safari und so. Das ist halt auch alles irgendwie, ich meine, auch sehr elitär auf jeden Fall, aber die hätten sich schon gewünscht, irgendwie das da so zu etablieren in ihren Kreisen und da halt das richtig ordentlich zu vermarkten, um da Kohle zu verdienen. Aber mit diesen deutschen Kolonien, ja, so richtig gelaufen ist es da nie, muss man ganz ehrlich sagen, deutsche Kolonien nicht. Aber dafür hat sich vielleicht umso mehr das Menschenbild gehalten in Deutschland. Ja, das ist so ein bisschen vielleicht die These. Weil, also ich meine, nach dem Ersten Weltkrieg waren natürlich einige ziemlich angepisst, ne? Weil auch in der Bevölkerung war es irgendwie so ein bisschen, hey, warum habt ihr uns unsere Kolonien weggenommen? Ja, die alliierten Mächte mit dem Versailler Vertrag. Da waren Leute natürlich nicht so froh drum. Und da waren diese jungen, aufstrebenden Typen, ja, mit den schicken Uniformen und diesem hübschen Kreuz. Ja, und zack, Reichskolonialbund. Ja, deutsche Kolonialgesellschaft ist aufgegangen in den Reichskolonialbund. Und dann saßen sie wie die deutsche Kolonialgesellschaft auch im Afrika-Haus in Berlin. Und es lief bei denen. Ja. Also 1938 eine Million Mitglieder, später mehr als 2 Millionen. Ja, und auch der Reichskolonialbund hat sich dann nochmal dafür eingesetzt, dass die Kolonien wieder an den Start kommen, ja. Hat dann eben Vorträge, Veranstaltungen, Plakate und Filme und sowas veranstaltet bzw. produziert und unter anderem auch dieser geile Film von gerade eben, der heißt übrigens Die Reiter von Deutsch-Ostafrika, ja. Und der Regisseur heißt Herbert Selpin. Und der hat nämlich auch, also war einer von diesen tollen Regisseuren, der auch nach der Machtergreifung schön in Berlin Filme gedreht hat. Und im Film geht es um das schöne Leben der Deutschis in Ostafrika, Deutsch-Ostafrika, wie sie es damals nannten. Die feiern Hochzeit, haben ihre Sklaven. Dann geht der Erste Weltkrieg los, ein armer deutscher Junge stirbt und die Deutschis müssen abhauen, aber der Typ verspricht, wir kommen wieder. Ja, und das war der Plan. Wir holen uns unsere Kolonien zurück. Ja. Naja, und dann kam der Weltkrieg und wieder ist der exotische Traum vom Bunga Bunga Deutschland auf irgendwelchen Inseln, keine Ahnung. Deutschland im Pazifik, so, keine Ahnung, die Idee ist dann plötzlich wieder hin. Weil Hitler und seine Jungs, die haben ja auch einige Kolonien gegründet, aber halt nicht in der Südsee, sondern halt in Europa. Ja, so. Und das hat Hitler irgendwie geiler gefunden. Und und den richtigen Nazis, also den richtigen Nazis in Anführungsstrichen, denen waren die Kolonien dann immer egaler. Ne? Und 43, ja, dann mitten im Zweiten Weltkrieg, haben sich die Nazis gedacht, naja, Reichskolonialbund ist egal geworden und wir brauchen Geld für die Kriegsmaschinerie. Da haben sie den Reichskolonialbund aufgelöst und einfach das ganze Vermögen, was die Leute da reingestellt haben. In die Kriegsmaschinerie gesteckt. alles in die NSDAP, genau. Und dann dementsprechend, ja, wieder schade Marmelade für die armen Deutschis, die eigentlich nur in der Südsee irgendwie chillen wollen. Ja, wie man daran sieht, hat Kai Crescentius eben auf jeden Fall für die gute Sache gekämpft. Hat sich gut eingesetzt.
Ich muss sagen, das Ganze erinnert mich ein bisschen an den Günther Blumentritt vom letzten Mal. Der war auch so eine coole Sau irgendwie, ne? Ja. Der sich dachte, komm, scheißegal.
Krieg, mega geil.
Boah, Menschen unterjochen, nicht unterjochen, Sklaven, nicht versklaven, so, das halt, ja, egal, ne?
Egal.
Hauptsache, irgendwie geiles Life.
Ja.
So, also, der ist halt auch eine Einstellung.
Ja. Es gibt auf jeden Fall heute auch noch ein paar Leute, die sich damit irgendwie beschäftigen und diese ganze Zeit immer noch so ein bisschen verklären wollen. Richtige Zeitzeugen gibt es natürlich nicht mehr, aber es gibt da einige Aufzeichnungen, die da kursieren. Und ja, da sind viele, naja, viele verklärende Dinge drin. Kleiner Tipp an die AfD, vielleicht können sie das ja als Thema auch nochmal irgendwann aufgreifen, wenn Corona vorbei ist, vielleicht nochmal deutsche Kolonien irgendwie in den Diskurs reinbringen. Vielleicht würde dann endlich klar, dass das schwache Maten sind. Aber gut, so viel dazu. Hören wir ein bisschen Musik. Puh, ganz schön.
Ganz schön intensiv, muss man sagen. Ne? Also, Kolonien, Scheißzeit.
Bisschen, ist echt eine Scheiße, aber irgendwie wird auch irgendwie wenig ist darüber.
Richtig kacke.
Irgendwie wird wenig darüber gesprochen.
Ja, der Zweite Weltkrieg hat einfach alles in den Schatten gestellt, was die paar hundert Jahre davor passiert ist. Ja. Das ist einfach so. Also, es kam erstmal das Mittelalter und dann der Zweite Weltkrieg. Dabei ist es doch gerade jetzt Thema. Aufstehen, ne? Gegen Rassismus. So einfach. Ja. Rassismus ist scheiße und es ist super, dass zig, hunderttausende Menschen weltweit jetzt auch ein Zeichen dagegen setzen wollen.
Das stimmt, das ist gut. Und es lohnt auf jeden Fall zusätzlich dazu der Blick in die Vergangenheit, des eigenen Landes, aber auch in die Vergangenheit, sagen wir mal, des Westens, der Einfluss auf die ehemaligen Kolonialländer oder auf die ehemaligen Kolonien, die heutzutage meistens unabhängige Staaten sind, wo auch teilweise irgendwelche Diktatoren herrschen, aber zumindest da auch einiges kaputt gemacht wurde und vor allem auch das Menschenbild, mit dem da rangegangen wurde. Ich meine, das ist ja gerade das Verrückte am Kolonialismus, dass man halt einfach sagt, also Rassismus in seiner ursprünglichsten Form sozusagen, man nimmt das Land von den Leuten und sagt dann gleichzeitig irgendwie so, ja, es reicht nicht, dass wir euer Land gestohlen haben, sondern wir wollen auch noch, dass ihr für uns arbeitet und ihr seid niedere Menschen. Man hört das in diesem Film auch ganz gut. Hier habe ich mal einen Ausschnitt rausgesucht. Da tanzen sie in diesem Film, der Reiter von Ostafrika, tanzen sie irgendwie, machen sie irgend so ein Fest, die Sklaven machen halt irgend so ein Fest. Und die Deutschis, die zwei stehen da irgendwie daneben, rauchen ihre Pfeife und unterhalten sich irgendwie darüber, wer jetzt da demnächst in die Küche kommt. Und ja, das hört sich dann so an. Ziemlich wild, auf jeden Fall. Genau, und dann gibt es auch noch eine andere schöne Szene, da feiern sie ihre Hochzeit und machen ein rauschendes Fest. An der großen gedeckten Tafel sitzen natürlich nur die Weißen, also nur die Deutschis. Und die anderen sind natürlich die Leute, die halt bedienen. Es gibt auch eine Szene, wo die Leute, die da eigentlich gewohnt haben, dann kommen und quasi dem Zuschauer suggeriert werden soll, dass die Deutschis da auch beliebt sind bei den Leuten.
Tunafurahi bwana, ya harusi yenu, tunaleta zawadi. Bibi, das heißt, wir freuen uns über eure Hochzeit und bringen euch Geschenke.
Danke.
Sagen Sie, machen die das immer so? Ist das so Sitte?
Ja, aber nur, wenn die jemanden gern haben. Robert?
Ja?
Komm doch mal her.
Einen Moment. Moment.
Telemani? Ich möchte mit dir anstoßen.
Gern, Peter.
Auf eine Freundschaft, dass es immer so bleiben möge.
Ich danke dir.
Ja. Das, darüber sollte man vielleicht mal nachdenken, man sich damit wieder mal beschäftigen, irgendwie, wie viel von diesem Menschenbild vielleicht auch heutzutage noch in uns allen steckt, beziehungsweise in bestimmten Leuten vielleicht noch mehr als in anderen. Ja, vielleicht können wir dann dadurch dieses Problem des Rassismus, was immer drängender wird, lösen.
Das war schwere Kost, aber sehr wichtig. Und ja, das müsst ihr wahrscheinlich erstmal verdauen. Wir helfen euch dabei mit Propaganda von PEG.
All is Propaganda, oder so heißt es in diesem Song, von PEG. Das ist irgend so eine Reggae-Band oder so, oder Ska oder so.
Reggae.
Reggae. Na gut, wir sind auf jeden Fall wieder da auf den Deckel. Herzlich willkommen zurück. Und jetzt kommt Katrin Braun mit ihrem tollen Thema.
Karl Josef Wilhelm Florestan Gero Crescentius, Fürst von Urach, war anscheinend nicht so nice.
Ja.
Als Präsident der Kolonialgesellschaft und so. Diese ganze Sache war nicht nett, war nicht gut, war, um genau zu sein, einfach nur abschaulich und
Abschaulich!
War, um genau zu sein, einfach nur abscheulich. Und ja, eigentlich sollten wir auch gar nicht so viel über diesen Karl Crescentius sprechen.
Ja.
Ich habe mich eher auf seine Eltern bezogen.
Auf seine Eltern?
Ja, ich habe so seinen Wikipedia-Artikel gelesen und habe gesehen, Karl war ja der Sohn von Wilhelm, Herzog von Urach, und seine Mutter war Florestine, also daher hat er wahrscheinlich den Namen Florestan.
Ja, ja, ja.
Florestine, Herzogin von Urach, geborene Prinzessin von Monaco.
Oho.
Und da habe ich dann direkt gedacht, oh, okay, Prinzessin von Monaco, also wird sie wohl eine Grimaldi gewesen sein.
Eine Grimaldi?
Eine Grimaldi. Die Grimaldis kennt man, auch wenn Monaco der zweitkleinste Staat der ganzen Welt ist. Und eigentlich wundert man sich, wieso man überhaupt so viel über Monaco weiß. Aber Monaco ist halt einfach sehr einzigartig mit dem Monte Carlo, Casino, so hübsch, die königliche Familie.
Und
ne?
So.
Und so. Ja. Ne? Das sind die ersten Assoziationen, so, also die ich jetzt zum Beispiel hatte. Ne? Und die Grimaldis regieren seit mehr als 700 Jahren.
Ach, die regieren jetzt immer noch?
Ja, sicher.
Ach, echt?
Ja. Oh. Ach so, die Grimaldis, die sagen dir nichts.
Nee, jetzt, ich bin da nicht so bewandert.
Das ist nämlich interessant, weil die Grimaldis, also man muss auch gar nicht so besonders bewandert sein, um die Grimaldis zu kennen. Mir hat es jetzt direkt was gesagt, weil ich Gossip Girl geschaut habe.
Ah.
Die Grimaldis tauchen halt regelmäßig in der Klatschpresse auf, wie die Royal Family in Großbritannien genauso halt. Ne? Also die Grimaldis regieren zwar seit 700 Jahren oder seit mehr als 700 Jahren an der Côte d'Azur, aber mittlerweile liest man eigentlich nur noch in der Bunte oder in der Adel Premium, habe ich, glaube ich, heute sogar im Edeka gesehen. Eine Zeitschrift ist mir aufgefallen.
Adel Premium, nice.
Oder Adel, ja, irgendwie so. Also es waren auf jeden Fall zwei, drei verschiedene Zeitschriften dort zum Verkauf, die nur auf den Adel ausgelegt waren. Die Grimaldis regieren seit mehr als 700 Jahren an der Côte d'Azur. Aber ja. Regieren ist ja jetzt auch irgendwie das falsche Wort. Also wie gesagt, man hört am meisten von denen in der Boulevardpresse. Das ist vor allem so seit 1956 und da hat nämlich Grace Kelly, die Schauspielerin, Fürst Rainer oder Rainier,
Rainier.
Von Monaco geheiratet.
Ja.
Und irgendwie steht das Fürstentum seitdem besonders für Glanz und Glamour. Also ich bin da jetzt auch nicht so ganz informiert. Also ich lese jetzt nicht irgendwie jeden Tag die Bunte oder die Adel Premium oder wie die auch heißt. Also dann geht es zum Beispiel um so Sachen wie, dass die Caroline jetzt zum dritten Mal verheiratet ist. Oder es geht um das schöne Gucci-Model Charlotte oder um irgendwelche Traumhochzeiten oder naja, auf jeden Fall habe ich mich einfach gefragt, warum die Monarchie in der heutigen Zeit eigentlich so unter der Rubrik Glitzer und Glamour und Klatsch und Tratsch und Boulevard und wer mit wem so jetzt verbucht wird. Also ist ja ein bekannteres Beispiel, über das wir eigentlich auch reden könnten, wären ja die Royals, ne? Ja, da wird man auch ein bisschen mehr zu wissen. Ist ja klar, in der DZ wissen wir es zum Beispiel, als Meghan und Harry ihr Baby bekommen haben, haben wir bei uns in der Lokalredaktion, ich weiß nicht genau, was das mit München zu tun haben soll, aber da haben wir doch dieses Baby-Quiz gemacht. Da haben alle irgendwie eine Woche lang drauf gewartet, dass erstmal Meghan überhaupt ihr Baby bekommt und dann waren alle sowas von mega gespannt auf das Foto von dem Baby und dann gab es ja dieses Foto, wo man so von der Seite so ein bisschen das Gesicht erhaschen konnte von dem Kind und wir haben dann noch 7 andere Babyfotos von Münchner Kindern daneben gestellt und die Leser mussten raten, wer denn das Royal Baby ist. Also man merkt schon, das Ganze hat sehr viel mit Qualitätsjournalismus zu tun. Ich weiß auch nicht, wenn ich an die Royals denke und an die Expertise, auch vor allem was die Royals angeht, irgendwie, also was da so in den letzten Jahren so passiert ist an Intrigen und allem Möglichen, dann denke ich irgendwie so eher an RTL Explosiv und sowas. Also
genau, ich denke halt irgendwie so, jetzt RTL hat jetzt ja eigentlich gar nicht mehr so viel mit den Royals zu tun, sondern die haben ja ihre eigenen Royals. So der Wendler oder sowas, das ist ja eigentlich wie so ein Royal eigentlich. Das ist das royale Pärchen. Michael Wendler und Laura Müller. Das royale Pärchen. Was machen sie jetzt?
Genau, das sind die deutschen Royals quasi.
Die Deutschies in den USA ja, halt auch. Ne?
Das ist einfach so ein Wahnsinn irgendwie. Also für mich hat das Königshaus gar nicht mehr so viel unbedingt mit diesem Zauber zu tun, diesem Märchenhaften. Also ich meine, ich habe schon mir sehr, sehr gerne Märchen vorlesen lassen von meinen Eltern, als ich klein war. Und ich wollte immer Prinzessin werden. Und damals, als ich mir gewünscht hatte, Prinzessin zu sein, hätte ich auch nicht gedacht, dass dort die Königshäuser beschattet werden von irgendwelchen Journalisten. Und dann kommen Jahrzehnte nach meinem Telefonat mit meinem Geliebten, werden meine Fehler noch unter Camilla Gate verbucht. Das war 1995, als Charles seine Diana, der hat ja eine Affäre gehabt mit Camilla, ne? Royal-Fans wissen das.
Klar, auch den Decke-Fans auch.
Also da wurde den Journalisten wurde so ein Telefonat zugespielt von Charles und Camilla, obwohl Charles ja damals noch mit seiner Diana eigentlich zusammen war. Genau, und die Telefonate wurden im Dezember 1989 aufgezeichnet. Und da sagte Charles zu Camilla, I love you, und er wünsche sich, näher bei ihr zu sein. Und Zitat, ich möchte dich überall spüren, über dir, in dir, unter dir, innen und außen. Oh Gott, ich werde einfach in deinen Hosen leben oder so etwas, das wäre einfacher.
Ja, aber jetzt hast du das genau das Gleiche gemacht wie die Journalisten damals. Jetzt hast
ja, habe ich gemacht, aber es ist schon so lange her. Es ist ja auch nur, um das Ganze nochmal so ein bisschen zu repräsentieren, ne, was da eigentlich abgeht. Okay. Und nur, um das Ganze noch ein bisschen mehr zu repräsentieren, hatte Camilla dann auch ihren Prinzen gefragt, ob er sich etwa in einen Slip verwandeln wolle. Und Charles sagte, Gott bewahre, ein Tampon, das wäre mein Glück. Und Camilla antwortete, du bist ein Vollidiot, das ist eine wundervolle Idee. Also auch das, ich meine, das wird noch, das war wie gesagt 89, dass sie miteinander telefoniert haben, und noch heute wissen viele zumindest, was unter Camilla Gate gemeint ist.
Ja. Übrigens, weitere Royal News kriegt ihr bei Auf den Deckel Plus.
Genau, müsst ihr abonnieren. Kostet nur 99,99 im Jahr.
Sehr gut. Mhm. Vorteilspreis.
Aber wenn ihr euch für 2 Jahre bindet, ist günstiger.
Noch günstiger. Jetzt kannst du das nicht noch verschenken. Royal
News. Okay. Ja, aber jetzt mal so eine spontane Idee, müssen wir nochmal drüber sprechen. Okay. Naja, es ist auf jeden Fall, bei den Royals ist es noch so, es ist extrem krass. Ich habe eine Seminararbeit online gefunden, genau zu dem Thema, also die Boulevardpresse und die Royals, ne, oder beziehungsweise die Monarchie allgemein, warum Königshäuser mittlerweile einfach so, gar nichts mehr damit zu tun haben, also mit den Monarchien von früher, ne, wo sie einfach die absolute höchste Instanz waren, und also die Könige, und man hatte Respekt, und niemand hat sich auch nur getraut, irgendwie ein böses Wort über den König zu verlieren, weil er dann direkt von allen gelyncht worden wäre. Mittlerweile ist es aber so, also in dieser Seminararbeit, die ich wie gesagt sehr interessant fand und die auch mit 1,0 bewertet wurde.
Was war das denn für ein Seminar?
Politikwissenschaften, meine ich.
Okay.
Ja, doch, genau. Okay. Müsst ihr aber nochmal nachprüfen. Falls was anderes sein sollte, findet ihr es in einer Verlinkung.
Und auf dem Deckel Plus.
Genau, müsst ihr halt leider für zahlen. Ja. Auf jeden Fall wird das ganze Thema da ganz gut aufgefasst, finde ich. Und verschiedene Wissenschaftler sagen auch, dass in keinem anderen europäischen Land die Medien so respektlos mit Politikern und auch mit den Royals umgehen wie in Großbritannien. Also der Klatsch der britischen Zeitung sei wohl wirklich härter, aggressiver und verletzender als der deutschen Medien. Also wer irgendwie Probleme mit der Bild hat, habe ich übrigens auch, ist aber jetzt nicht Thema. Da geht es noch mal ein bisschen krasser zu zum Teil. Obwohl auch bei uns in der Klatschpresse Wer die Zerstörung der Presse von Rezo gesehen hat, wird ja auch willkürlich, werden willkürlich alternative Fakten an die Öffentlichkeit gebracht. Naja, auf jeden Fall ist es halt so, ob es jetzt wirklich der erste Kuss war von Prinz William und seiner Freundin Kate oder der neueste Hut von Camilla. Also eigentlich steht irgendwas steht jeden Tag in der Boulevardpresse. Meistens geht es natürlich extrem um das Privatleben, wie gesagt, Camilla-Gate, also da geht es schon richtig so unter die Gürtellinie, was das Ganze angeht. Und da fragt man sich ja schon, in welchem Verhältnis überhaupt das Königshaus und die Medien so zueinander stehen, weil eigentlich so das Königshaus kann ja nicht so richtig profitieren davon, von dieser Berichterstattung. Ich meine, Maxit, man weiß ja nicht ganz genau, vielleicht hatten die ja auch einfach nur die Schnauze voll, nichts mehr machen zu können, ohne dass jedes Käseblatt davon berichtet hat, ob Meghan jetzt wieder schwanger ist und schon wieder ihr Kind bekommen hat, obwohl das eigentlich einfach nie der Fall war. Naja, in der Seminararbeit wurde auf jeden Fall die Frage gestellt, ob die Royals Opfer der Medien sind oder ob sie wirklich aktiven Einfluss auch auf die Berichterstattung haben. Und man ist dann davon ausgegangen, dass dieses Verhältnis einfach sehr zwiegespalten ist und dass die einfach so komplett aneinander vorbeireden, weil die Königsfamilie will ja eigentlich Vorbild für die Briten sein, ne? Die wollen so zeigen, ja, das ist so unsere Familie ist die perfekte Familie und wenn ihr so seid wie wir, dann seid ihr echte Briten und dann habt ihr auch alles richtig gemacht und dann habt ihr auch alle Traditionen und Werte geschätzt, ne? Und weitergelebt, weitergegeben, auch an die nächsten Generationen, auch mega wichtig, ne? Das Königshaus ist ja ein Symbol für Tradition und Werte eigentlich in England. Ja, und die Medien stellen ja ganz andere Anforderungen an die Königsfamilie. Die zeigen ja eigentlich nur, dass auch die Royals Menschen sind, die nicht perfekt sind und die eben nicht über allen anderen Menschen stehen. Also jetzt nicht, dass ich das verteidigen möchte, dass dort auch viel Scheiße einfach rausgehauen wird, was einfach keinen Menschen was angeht. Aber die tragen halt zu dieser Entzauberung der Monarchie bei. Also es ist halt nicht mehr dieses Märchenhafte.
Ja, aber die Royals tragen Hüte.
Die tragen Hüte. Und die tragen Hüte von zum Beispiel auch München, also Münchner Frauen, die Hüte, oder eine Münchner Frau habe ich kennengelernt, die stellt so Luxushüte her in der Theatinerstraße. Wow. Krass, so für 350 Euro pro Hut oder so.
Das geht ja noch voll.
Geht sogar echt noch, ja. Aber da sind bestimmt auch teure dabei.
Ja.
Naja. Auf jeden Fall fragt man sich dann ja auch, welche Funktion die britische oder überhaupt die Monarchie im Allgemeinen noch so hat. Großbritannien ist ja eine konstitutionelle Monarchie, da liegt die Souveränität beim Parlament. Und die Hoheitsrechte, die die Königin früher mal hatte, also vor ein paar Jahrhunderten, sind ja jetzt mittlerweile einfach extrem stark eingeschränkt worden. Also die Queen ernennt zwar irgendwie die Regierung, das ist alles noch so symbolisch, gibt es da eine Zeremonie, auch die Spitzen von Kirchen, von der Justiz, vom Militär. Aber im Endeffekt entscheidet ja alles so der Premierminister, der schlägt alles vor, was wichtig ist. Die letzte echte Königin war wahrscheinlich Victoria, die bis 1901 regiert hatte.
Doch nicht so lange her.
Ja, gar nicht so lange her. Aber es ist vor allem jetzt im 20. Jahrhundert hat das einfach schlagartig aufgehört. Also da hat sich die Bedeutung der Monarchie komplett gewandelt. Oh. Damals hatte Victoria noch den Premierminister berufen und auch noch selbst Gesetze initiiert.
Krass.
Die Queen jetzt muss sich ja komplett aus allem Politischen raushalten. Also die hat ja auch das Neutralitätsgebot, darf sich sowieso überhaupt nicht einmischen, darf auch gar nicht sagen, welche Partei sie jetzt gut findet oder nicht gut findet. Es ist halt einfach nur wirklich diese symbolische Funktion der Monarchie.
Aber das wäre schon mal interessant rauszufinden, oder? Welche Partei sie jetzt gut findet. Wenn,
ja.
Wenn sie so einen Podcast machen würde, irgendwie die Queen sagt irgendwie, weißt du, sie darf so per Gesetz nur, in Großbritannien ist doch alles Mögliche möglich. Du hast ja kein Grundgesetz oder so, sondern ja. Du kannst ja sagen, das Parlament entscheidet, die Queen macht einmal im Monat einen Podcast und sagt so ihre Meinung, so die rantet halt so ab über alles, was ihr gerade so einfällt. Ja. Das wäre doch eigentlich mal ganz geil. Das würde doch auch die Queen wieder mal so ein bisschen näher ans Volk holen auch.
Ja, wäre es echt, aber also die Queen sucht ja sowieso schon so ein bisschen ihre Schlupflöcher. Jetzt zum Beispiel beim Brexit, da hat sie sich ja in EU-Farben hingestellt und die Rede von Johnson vorgelesen und
das stimmt,
ja. Um damit halt auch ein Zeichen zu setzen, dass sie da eigentlich nicht hintersteht. Okay. So ein bisschen ist sie halt so eine kleine Rebellin, die Königin von England. Auch wenn man es ihr nicht immer ansieht. Naja, aber trotzdem, also man weiß im Endeffekt nicht, wie viel politischen Einfluss, also eine politische Funktion hat sie nicht, aber eventuell hat sie ja doch irgendwie im Vier-Augen-Gespräch mit Johnson da oder mit was weiß ich wem Einfluss, davon geht man jetzt schon aus. Aber im Endeffekt hat sie halt diese symbolische Funktion und die Krone ist eigentlich nur, steht eigentlich nur noch für die Tradition, dass man halt eine Königin hat und dass sich da Familien irgendwie an eine andere, an eine Oberfamilie richten können und sagen können, ey, die machen es richtig und so sollten wir es auch machen. Halt eine Modellfamilie, ne? Ein Vorbild. Und ja, die Frage ist, zum einen braucht ein Land ein Vorbild für eine Familie in Zeiten, in denen es so viele die Wollnys gibt und es auch so viele unterschiedliche Familienkonstellationen gibt, ne? Von Patchwork und Homo-Ehen und Adoptionen und alles Mögliche, ne? Also ich meine, die Royal Family hat einen Riesenschritt damit getan und das stand schon irgendwie heftig in der Kritik, als Harry überhaupt Meghan geheiratet hatte, weil sie halb schwarz ist, ne? Zum Thema Rassismus. Also ich weiß nicht, ob solche Werte, ob das einem ganzen Land so vorgelebt werden muss. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass es den Briten extrem wichtig ist, das zu tun. Ne? Also es ist irgendwie so komischerweise immer noch, und das hat sich wahrscheinlich auch nie so richtig geändert, so ein bisschen Heiligtum für die, ne? Die Monarchie. Auch wenn sie keine wahre Funktion mehr hat. Ja, und ich habe mir gedacht, man kann sich, also wir, du und ich, wir können uns da ja jetzt auch relativ schlecht hineinversetzen. Ne? Wir hatten hier nie so eine Monarchie miterlebt, also klar, der Söder ist schon so ein bisschen wie so ein König, also zumindest verhält er sich so wie der König von Bayern und Bayern.
Der Prinzregent.
Genau, der Prinzregent vom Prinzregentenplatz. Genau, aber im Endeffekt ist es ja auch nicht so ganz das Gleiche. Und ich habe dann gedacht, okay, wie können wir uns da hineinversetzen? Wie können wir überhaupt herausfinden, ob wir gute Royal-Fans wären? Und dann bin ich auf so einen Test gestoßen, so einen Psychotest.
Psychotest ja, für Royal-Fans.
Ja, ich mag Psychotests. Dieser hier ist von ProSieben, ProSieben Online. Und der zeigt, wie viel Royal in dir steckt. Also ich würde dir jetzt einfach mal ein paar Fragen stellen.
Okay. Gerne.
Erste Frage. Musst du dafür bezahlen, um in den Buckingham Palace zu kommen? Ja? Nein? Nicht, wenn ich meinen falschen Behindertenausweis dabei habe? Nein.
Was soll denn das mit dem Behindertenausweis?
Ich habe keine Ahnung.
Was ist denn das? Okay. Wahrscheinlich muss man schon Geld bezahlen, würde ich jetzt sagen.
Ich denke, die wollten dich direkt fragen, ob du Mitglied der Royal Family bist, weil wenn du es wärst, dann musst du halt wahrscheinlich nicht zahlen. Oder du bist
so. Achso, musst du zahlen. Also ich dachte, man muss zahlen, um da reinzukommen
als Besucher. Ja, nee, ich glaube, es war schon so gedacht, musst du zahlen? Oder bist du irgendwie besonders?
Ja, ich muss natürlich, ja, ich muss auch zahlen.
Na gut, okay. Am Wochenende sichtet man dich wahrscheinlich in etwas maßgeschneiderten Leggings, Jeans, roten Hosen, einem Onesie, etwas aus dem Nobelkaufhaus.
Einen maßgeschneiderten Onesie aus dem Nobelkaufhaus.
Okay, dann klicke ich einfach die Kombi aus drei Sachen an. Ich nehme einfach Jeans, ja.
Onesie. Hey,
Onesie. Oh nein, du hast keinen einzigen Onesie, das glaube ich dir nicht.
Oh, ich hätte gerne einen.
Vielleicht schenke ich dir irgendwann einen.
Oh, das wäre schön.
Du und dein Partner bekommen ein Baby. Wen interessiert das? Meine Familie und Freunde? So ziemlich die ganze Welt.
Ich glaube, viele junge Eltern fühlen sich so, als wenn es die ganze Welt interessieren würde. Aber ich glaube, es interessiert nur meine Familie.
Okay. Ja, ich glaube, dann sieht es schlecht für dich aus.
Ah, war es das schon, oder was?
Nee. Was hältst du für das beste Material, aus dem man Hüte machen kann? Baumwolle, Filz, Gold, Hermelin und Diamanten.
Ich habe einen Filzhut.
Du hast einen Filzhut? Würdest du sagen...
Nee, ist aber nicht das beste Material. Nee. Das beste Material ist kein Hut. Oder so ein Hut, der so aussieht, wenn du deine Frisur erweitern würdest. Eine Perücke.
Ja, jetzt entscheide dich doch. Für die drei Auswahl.
Ja, den Hermelin und Diamant finde ich schon, also ja, finde ich
halt,
schon gut.
Ist halt eine teure Krone, kannst du verkaufen, ist so das beste Material, ja, oder nicht, ne?
Ja.
Wie verzehrst du deinen Spargel? Gibt es wirklich Leute, die sowas essen? Mit den Fingern? Mit Messer und Gabel, ist doch klar.
Messer und Gabel schon.
Ja?
Ja.
Okay. Was ist dein liebstes Hobby? Polo, Skifahren, Winken, Fernsehschauen, Saufen gehen, Jogging.
Winking.
Winking. Winking. Habe ich schon angeklickt, zu spät.
Winken, winken.
In wie vielen englischen Schlössern könntest du umsonst übernachten? In keinem einzigen. Manchmal bemerken sie es gar nicht, wenn man einbricht. Ein paar wären da schon, man kennt halt so ein paar Leute.
Nee, keinen.
Echt? Nicht eins? Nicht mal eins?
Kein einziges Schloss.
Krass. Wie oft wirst du im Jahr gefragt, ob du einen Baum pflanzen möchtest? Ein paar Mal. Das ist mir noch nie passiert. Nicht oft genug.
Nicht oft genug.
Okay. Vielleicht sollte ich dich mal fragen.
Ja.
Wie weit kannst du deinen Familienstammbaum zurückverfolgen? Eine Generation, mein Papa war ein Hippie, so 300 Jahre, vorher gibt es kaum amtliche Aufzeichnungen. Sagt euch Ramses der Dritte etwas?
Sagt euch Ramses der Dritte etwas, finde ich eine gute Antwortmöglichkeit, weil es davon ablenkt, was die Frage eigentlich ist.
Wie empört ist die Daily Mail, wenn bei dir am Haaransatz ein wenig grau durchschimmert? Scheint sie nicht zu interessieren, ziemlich empört, sag Reis.
Ziemlich empört, schon.
Okay. Deine Lieblingshunderasse? Corgi, Pitbull, oh. Bull Terrier, Labradoodle, Labrador Retriever?
Eindeutig Corgis.
Corgis?
Ja, auf jeden Fall. Und es macht mich sowas von royal. Ich habe alle Punkte.
Wer bekommt deinen Job, wenn du abtrittst? Mein Kind, weil es so Gottes Wille ist? Ein Computerprogramm, weil es dasselbe kann? Eine Maschine, weil sie billiger ist?
Ja, Antwort A.
Mein Kind, weil es so Gottes Wille ist. Okay.
Genau.
Wie sehr ist die Weltpresse ausgeflippt, als du geheiratet hast? Es sieht sich in Grenzen, nicht so wirklich, obwohl ich es wirklich jedem erzählt habe. Ich werde nicht lügen, wir hatten ein paar Angebote.
Bisher habe ich noch gar nicht geheiratet.
Ach so. Na gut, dann hat er sich wahrscheinlich auch in Grenzen gehalten.
Hat sich in Grenzen gehalten, kann
ja,
man
ja, in so Realitätsgrenzen. Ja. Okay, jetzt wird ein Ergebnis berechnet.
Oh, das scheint eine komplizierte Berechnung zu sein.
Fließt nicht durch unser aller Adern ein bisschen königliches Blut? Gut möglich, dass du ein entfernter Verwandter der Royals bist.
Nice.
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 Alles klar, Royals hin oder her. Eine Sache gibt es, der wir uns immer widmen müssen, und zwar
unserem Fame. Weil wir sind leider nicht durch Gottes Gnaden irgendwie und durch das Glück in irgendeiner Plazenta aufgewachsen zu sein, die adlig ist, also eine blaue Plazenta sozusagen zum Speisen gehabt zu haben. Deshalb müssen wir uns den Fame selber erarbeiten. Aber es geht ja dank Internet heutzutage ganz gut. Und Google hat ja immer bestimmte Keywords, die besonders, oder Suchwörter, die besonders gefragt sind. Und daraus filtrieren wir in mühsamster Arbeit im Zen-Garten
unsere
SEO Haiku.
Was ist denn gerade so im Trend?
Oh ja.
Wir haben uns mal so ein bisschen durch die Keywords bei Google, die momentan am meisten gesucht werden, gewurstelt. Und ich habe mich für das Thema Neuseeland entschieden, weil mich das mega begeistert hat. Alter, in Neuseeland gibt es kein Corona mehr. Kannst du das glauben?
Die haben es einfach per Gesetz verboten.
Die haben Corona verbannt. Ja? Also ist einfach weg.
Napoleon.
Und die hier hat es nämlich extrem krass getroffen. Also die Ausgangssperre in Neuseeland war eine der härtesten weltweit und die Wirtschaft war für Wochen lahmgelegt und jetzt haben sie einfach keinen einzigen Corona-Fall mehr. Hm. Ab jetzt.
Wie sieht die Bilanz aus? Wie viel Tote?
Es gab 1.504 bestätigte Infektionsfälle und nur 22 Tote.
Krasser Scheiß.
Ja. Also man geht auch jetzt davon aus, dass Corona schon irgendwann mal wiederkommen wird, also beziehungsweise man weiß es, aber trotzdem sind die Menschen in Neuseeland einfach extrem happy, was ich denen auch total gönne. Und noch
Grüße gehen raus.
Bitte?
Nach Neuseeland.
Ja, Grüße. Ey, wenn unsere auf den Deckel-Fans in Neuseeland leben, also gerade von dort aus live zuhören, Respekt, ihr habt das Virus bekämpft.
Wir gönnen es
euch. Und genau, bei euch entfallen ja jetzt auch alle Abstandsgebote und ihr dürft ja jetzt auch wieder in Massen in die Stadien rennen und euch zum Beispiel Rugby-Spiele oder so anschauen.
Also aber nicht gegenseitig anhusten.
Nee,
aber gerne aufpassen. Aber gerne, wenn hier Touchdown ist und so, gerne mal irgendwie einem Unbekannten schön in die Arme. Ach.
Mein Haiku.
Ja.
Wie war das Leben? Corona-frei, wunderschön. Gönnt euch Neuseeland.
Oh, schön.
Ja, einfach mal so ein bisschen Love. Spread Love.
Spread Love. Auf den Deckel spread it Love. Aber eine Sache ist natürlich schon noch wichtig, und zwar Zoom.
Zoom?
Ja. Zoom ist vielfach in die Kritik geraten und ist auch weiterhin in der Kritik. Das Kreuzfeuer der medialen Berichte hört nicht auf. End-zu-End-Verschlüsselung scheint zu fehlen. Zoom sei angeblich voller Sicherheitslücken. Ich kann das leider nicht so bestätigen, aber ich habe Zoom auch tatsächlich noch nie benutzt, muss ich sagen, weil ich gar nicht so im Business bin. Nö. Und habe es auch bisher nie gebraucht. Ich habe ein bisschen geskypt und damit kann man mittlerweile auch relativ viele Sachen machen. Ich bin ganz zufrieden mit dem Setup. Aber am liebsten ist es mir sowieso, wenn ich die Leute am anderen Ende der Leitung nicht sehen muss. Deshalb ist es für mich auch immer eine Überwindung, hier mit dir den Podcast zu machen. Sicher ist auf jeden Fall, unser Podcast ist durchaus Ende zu Ende verschlüsselt. Das heißt, die ganzen piratenmäßigen Plattformen, die uns hosten, die können das gar nicht hören, was wir hier erzählen. Das ist auch unser Glück, weil sonst wären wir schnell verboten. Ich sehe dich durch die Kamera so fucking klar. Ich frag mich, wer noch?
Krass.
Wow.
Ey, Respekt.
Danke.
Den fand ich nice.
Danke, ey.
Der war gut.
Danke. Und,
einer der Highlights in unseren...
In unseren SEOs. Ich glaube, wir werden irgendwann unsere SEO-Haikus mal rausschneiden und dann eine Doppel-DVD veröffentlichen. Doppel-CD. DVD. Nee, Doppel-CD veröffentlichen, ja. Bei Timelife Music oder sowas. So als die schönste Poesie der 20er.
Ja, der vielleicht. 20er. Stimmt, aber wir haben schon,
schon in den 19.
Zehnern.
Ja,
19
Ende der 10er, Anfang der 20er Jahre.
Es geht schon, in 20ern kann man schon sagen.
Die Welt wird sich weiterdrehen. Immer auf den Deckelland wird auch die Sonne aufgehen und wieder untergehen. Und wir sind dann aber immer noch da, vermutlich. Dazu müssen wir erstmal rausfinden, über was wir in der nächsten Folge reden. Wir machen es wie immer. Wir starten.
An einem Fluss, der früher in einer Kolonie Deutschlands gelegen hat.
Ja, also quasi ein deutscher Fluss, ein deutscher saisonaler Fluss. Nein, kann man so nicht mehr sagen.
Nee, sollte er mal werden.
Sollte er.
Ist ja zum Glück nicht.
Ist ja zum Glück nicht geworden. Und hier wagen wir einen Klick auf zufällige Artikel. Und wir kommen zum Wikipedia-Eintrag des Wortes, des Konzeptes. Bestechlichkeit.
Bestechlichkeit.
Bestechlichkeit,
geiles Thema.
Bestechlichkeit ist ein moralisch verwerfliches Verhalten, das Wikipedia das einfach so festlegt, ja, gegen Vorteile bestimmte Leistungen zu empfangen. Umgangssprachlich wird darunter Korruption verstanden.
Geil.
Korruption ist die umgangssprachliche Form von Bestechlichkeit. Aha.
Ist das so?
Ja. Also da gibt es auf jeden Fall einiges zu holen. Strafbarkeit, Strafmaß als Zeuge wird wieder ein bisschen juristisch werden, aber wird auch ein bisschen in die Abgründe wieder schauen, in die menschlichen Abgründe. Wir freuen uns auf jeden Fall.
Mit euch darüber zu sprechen, ist Bestechlichkeit etwas Menschliches oder
etwas Delfinisches?
Genau. Dann bis
bald.